Kleider machen Leute, sagt ein Sprichwort. Es stammt aus der Feder des Dichters Gottfried Keller. Er schrieb 1874 eine gleichnamige Novelle. Und lasst mich ganz kurz erzählen, warum es darin geht, bevor wir zu unserem Bibeltext kommen. Der Schneidergeselle Wenzel Strapinski ist ein, wir würden heute sagen, ein armer Hund. Er ist arm. Er kleidet sich aber gut, versteht sich gut zu kleiden, denn Kleider machen ja bekanntlich Leute. Er zieht in eine fremde Stadt und dort hält man ihn wegen seinem gepflegten Äußeren für einen polnischen Grafen. Bevor der Irrtum auffliegt oder bevor er ihn auflösen kann, verliebt er sich in eine junge Dame, natürlich aus besseren Kreisen. Jetzt ist der arme Schneider gezwungen, seine Grafenrolle weiterzuspielen. Aber ein verschmähter Nebenbuhler tritt dann auf und sorgt dafür, dass die Sache auffliegt. Strapinski flieht, seine Geliebte sucht ihn, findet ihn und stellt ihn zur Rede und beide werden sich ihrer Liebe ganz neu gewiss und sie bekennen aufrichtig zueinander, ja, Kleider machen Leute, aber letztendlich kommt es auf die Menschen an, die in den Kleidern stecken. Sie setzen ihre Heirat durch, so wird das beschrieben. Der Schneider gründet mit dem Vermögen seiner Frau ein Atelier. Er bringt es zu Wohlstand und zu Ansehen und macht Kleider für die Leute. Und der Leser, der sagt sich oder fragt sich zugleich, was das Sprichwort wohl bedeuten mag. Kleider machen Leute. Ihr fragt euch jetzt eher, warum erzähle ich uns das? Ganz einfach, weil das heutige Bibelwort, das wir jetzt aus dem Kolosserbrief Kapitel 3 miteinander anschauen wollen, da geht es auch um Kleidung. Da werden ganz verschiedene Kleidungsstücke erwähnt, aber ich darf es gleich vorneweg sagen, es geht nicht um Kleidungsstücke aus Samt und Seide oder Stoff, sondern es geht um Kleidungsstücke des Verhaltens. Und Paulus ruft die Christen dazu auf, indem er sie erst einmal in die Gegenwart der Liebe Gottes führt und ihnen deutlich macht, was Gott alles an euch, liebe Kolossern, getan hat, die ihr von der Liebe Gottes ergriffen seid, berührt seid, wie ihr die Liebe Jesu erfahren habt in eurem Leben, wie Gemeinde entstanden ist. Und er sagt, wie ihr als Kinder Gottes nun aber auch doch standesgemäß lebt und entsprechende Kleider des Verhaltens anziehen sollt. Doch lesen wir einmal miteinander den Text mit dem nächsten Bild, Kolosser 3, die Verse 12 bis 14. Kinder Gottes, lebt standesgemäß. So schreibt Paulus, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ja, ihr seid von Gott geliebt. Darum, nicht darum, weil ihr von Gott erwählt, geheiligt und geliebt seid. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber begleitet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Gerade dieser letzte Vers, der hier eingeleitet wird mit vor allem aber, bekleidet euch mit der Liebe. Dieser Vers wird oft für Hochzeiten so als Trauvers ausgesucht. Ich habe schon die ein oder andere Predigt bei einer Trauung über diesen Vers gehalten. Oder auch er findet Anwendung bei Ehejubiläen. Ja, durchaus ein wunderschöner Text oder Vers für die Trauung, aber Paulus hat ihn eher für den Gemeindealltag gedacht. Ein sehr aussagekräftiges Bild, die Liebe als ein Band oder wir könnten auch sagen als ein Gürtel, der alles zusammenhält. Ich weiß nicht, gibt es Paare unter uns, die diesen Vers, Kolosser 3, Vers 14, als Trauvers haben? Ah, doch hier jemand. Herzlichen Glückwunsch. Gott möge Sie heute in besonderer Weise segnen mit diesem Vers. Ja, wunderschön. Vor allem aber möchte ich heute Morgen so vorgehen mit diesem Bibeltext. Ich möchte von hinten anfangen, möchte, dass wir uns nach vorne arbeiten. Und wenn wir ganz vorne sind, dann gehen wir wieder schrittweise nach hinten durch und werden wieder bei der Liebe enden. Vor allem aber schreibt Paulus, ja, vor all dem, was ich schon gesagt habe, was ihr gehört habt oder besser, was ihr gelesen habt, zu all dem bisher Genannten, aber was bitteschön hat Paulus denn vorher genannt und geschrieben? Und darauf wollen wir jetzt unser Augenmerk lesen. Bevor man sich begleiten soll mit dem Band der Liebe, das alles zu einer Einheit zusammenhält. Wie gesagt, Paulus führt verschiedene Kleidungsstücke auf. Jetzt bräuchte ich eure Mitarbeit. Ich möchte uns dieses Bibelwort nochmal lesen. Und ich möchte euch einladen, einmal mitzuzählen, wie viele Kleidungsstücke macht ihr aus? 1, 2, 3, 4 und wie viele? Wie viele Kleidungsstücke spricht Paulus hier an? Ich lese uns noch einmal den Text und ihr bitte zählt die Kleidungsstücke. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um, vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber begleitet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenhält. Habt ihr mitgezählt? Wollen wir ein klein wenig voneinander hören, wie viele Kleidungsstücke ihr gezählt, ausgemacht habt? Darf ich mal Zahlen hören? 8 höre ich. 9 habe ich auch schon gehört. Hier vorne. Karin, bei dir? 9? Ja, bietet jemand noch mehr, wie auf einer Auktion? Ich habe jetzt leider keinen. Ich würde mal, darf ich mal was vorne wegnehmen? Ich würde mal zwischen 7 und 8 tendieren. Mit der Liebe heißt es ja, begleitet euch mit der Liebe, aber ist das Bandgürtel ein Kleidungsstück? Diese Frage überlasse ich euch zu klären. Und dann wären wir so je nachdem bei 7 oder 8. Wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen. Behaltet das mal im Hinterkopf, aber wir müssen zunächst etwas ganz anderes klären. Bevor nämlich Paulus auf diese Kleiderfrage des Verhaltens in der Gemeinde zu sprechen kommt, kommt er auf was ganz anderes zu sprechen. Es gilt was anderes vorher zu klären. Vor der Kleiderfrage ist die Standesfrage zu klären. In welchem Stand stehen wir denn als Kinder Gottes? In welchem Zustand sind wir vor Gott als Kinder Gottes? Als solche, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben. Und da wollen wir ganz am Anfang unseres Bibelverses einsteigen. Paulus schreibt, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Früher gab es mal eine Werbung, als ich jünger war, die hat mich begeistert. Die hieß, 3 Dinge braucht ein Mann. Ich glaube, Leute in meinem Alter, so 50 plus, die dürften noch wissen, wie die Lösung heißt. Wer weiß sie noch? 3 Dinge braucht ein Mann? Feuerpfeife, Stanwell. Ne? Feuerpfeife, Stanwell war die Tabakmarke, die man gebraucht hat. Also um ein Mann zu sein, braucht man 3 Dinge. So wollte uns die Werbung suggerieren. Ihr Lieben, als Kinder Gottes sollten wir 3 Dinge felsenfest verankern in unserem Leben. Felsenfest verankern in unserem Kopf, felsenfest verankern in unserem Herzen und in unserer Seele. Erwählt, geheiligt und geliebt. Das gibt uns unseren Stand vor Gott. Das gibt uns unseren Stand in der Gemeinde. Das gibt uns unseren Stand in dieser Welt, in der wir leben. Wollen wir es ganz kurz miteinander durchgehen. Von Gott erwählt sein. Ich möchte es heute Morgen nicht theologisch ausleuchten, mit allen Fragen, die damit zusammenhängen, auch allen schwierigen Fragen. Es geht jetzt nicht um das theologische Ausleuchten, es geht um das seelsorgerliche Annehmen. Sich mal wieder zusagen lassen, und nichts anderes will Paulus hier den Kolossern mitgeben. Lass dir mal wieder ganz neu zusagen, du bist von Gott erwählt. Und wenn ich jetzt ganz kurz in den Epheserbrief springen darf, dann würde Paulus sagen, weißt du was, du bist erwählt schon vor Grundlegung der Welt. Lest nach Epheser 1. Das heißt, bevor Gott sich überhaupt Gedanken gemacht hat über seine Schöpfung und den ganzen Kosmos, unvorstellbar nicht zu fassen, hat er dich schon im Blickfeld gehabt. Ich kann davor nur staunend stehen bleiben. Bevor meine Eltern, meine Großeltern oder mögliche ältere Geschwister überhaupt an mich denken konnten oder an dich denken konnten, hat Gott schon an dich gedacht und gehandelt. Er hat gesagt, dich möchte ich in meiner Nähe haben. Deshalb
habe ich dich erwählt. Wisst ihr, wozu Jesus auf die Erde kam? Galater 4, Vers 4 heißt es, als die Zeit erfüllet war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Jungfrau, unter das Gesetz getan. Aber jetzt kommt es, den Zweck der Menschwerdung Jesu. Da heißt es, damit er uns erstens erlöste und zweitens, damit wir die Kindschaft empfingen. Ihr Lieben, ist uns das schon mal bewusst geworden, dass der Sohn Gottes Mensch wird, damit wir Menschen Söhne oder Töchter Gottes werden können? Das ist zutiefst eigentlich das Ziel von Weihnachten. Dass der Sohn Gottes Mensch wird, damit wir die Kindschaft Gottes empfangen können. Gott liegt am Herzen, dich zu erlösen. Ich sage es ganz fromm, von Sünde, Tod und Teufel. Und ihm liegt daran, dass du ein Kind Gottes wirst. Das ist sein Ziel. Und dafür kam Jesus auf die Erde und ging ans Kreuz. Welch eine Stellung, nicht? Erwählt zu sein. Sich seelsorglich einmal wieder zusagen lassen. Und, ich sag's gleich, den anderen auch im Lichte dessen sehen, dass Gott ihn erwählt hat. Und er sein Kind ist. Das Zweite, du bist geheiligt. Wir tragen alle keinen Heiligenschein. Und manchmal sind wir auch eher scheinheilig als heilig unterwegs. Aber heilig meint zum einen, dass Gott unser Schuldigsein geregelt hat und dass meine Stellung vor dem heiligen Gott geregelt ist. Das meint geheiligt. Abgesondert von der Welt, zugeordnet dem lebendigen Gott, geheiligt durch Jesus Christus, ein Kind Gottes zu sein. Das ist unser Zustand. Wisst ihr, als Teenager habe ich oft missgebaut oder öfters missgebaut. Ich erzähle euch eine kleine Episode. Wegen mir wurde einmal ein Französischunterricht eingestellt. Am Anfang war ich darf schon sagen, in Anführungsstrichen, der Star in der Klasse. Unterrichtsfrei, nicht? Hans-Peter hat dafür gesorgt, dass wir frei haben. 14 Tage später hat mich die ganze Geschichte eingeholt, da war Elternabend. Bei den Eltern war ich der Buhmann. Wie kann es nur sein, dass wegen einem Schüler der Unterricht eingestellt wird? Dass die Kinder haben ein Recht, Unterricht zu genießen und zu bekommen. Und jetzt hatte ich ein Riesenproblem. Und jetzt bin ich meinem Vater sehr dankbar, dass mein Vater die Sache für mich geregelt hat. Er hat mit mir geredet und hat gesagt, Hans-Peter, hier musst du dich entschuldigen. Das wollte ich nicht hören. Ich wollte es nicht tun. Und doch führte kein Weg dran vorbei. Ich musste mich bei meinem Lehrer entschuldigen. Ihr könnt euch vorstellen, dass einem das nicht leicht fällt. Vor allen Dingen, wenn man sich im Recht fühlt. Weil nicht ich hätte allein rausgehen müssen aus der Klasse. Ich wusste noch von zwei anderen Jungs, die hätten auch rausgehen müssen. Ich war nicht allein verantwortlich, dass diese Stunde daneben lief. Und was ich später erfahren habe, dass mein Vater auch mit dem Lehrer gesprochen hat. Und er hat ihm gesagt, das hat mein Vater mir später gesagt, versuchen Sie, das Herz meines Sohnes zu erreichen. Und auf dem Schulweg, den ich immer hatte, zum Gymnasium hin, hat plötzlich ein Auto angehalten, da ging die Tür auf und spricht mein Französischlehrer zu mir, ob er mich mitnehmen darf in die Schule. War mir erst unangenehm, aber hat ein tolles Auto gehabt. Ja. Bin ich eingestiegen und hat mich mitgenommen und wir sind da auf den Schulhof gefahren. Das war natürlich eine tolle Sache. Ja. Später habe ich gemerkt, da hat er das versucht umzusetzen, was mein Vater ihm nahegelegt hat. Versuchen Sie, das Herz meines Sohnes zu gewinnen. Und wir haben seitdem lief es in Französischunterricht besser. Ja, warum sage ich das? Das ist ja nur eine kleine Episode, wie mein Vater etwas für mich geregelt hat, wo ich schuldig geworden bin. Und wie viel mehr hat der Vater im Himmel durch Jesus Christus unser Leben vor dem Schuldigsein geregelt? Ich weiß nicht, wie ihr mit Schuld in eurem Leben umgeht, aber wir müssen nicht ständig zerknittert und zerknirscht sein. Natürlich muss es uns beschämen und auch ein Stück weit treffen, dass wir schuldig geworden sind und immer wieder auch aneinander und vor Gott schuldig werden. Aber letztendlich muss ich mir sagen, diese Schuld ist schon längst geregelt und bezahlt. Durch Jesus Christus bin und bleibe ich geheiligt vor Gott, dem Vater. Und wenn ich meine Schuld bekenne, vergibt er mir. Geheiligt. Wunderbar. Wisst ihr, im Sommer letzten Jahres habe ich lang Fernsehen geschaut, als die Mutter Teresa heilig gesprochen wurde. Ich dachte mir, das möchte ich anschauen. 19 Jahre nach ihrem Tod wurde sie heilig gesprochen. Dicht gedrängt standen die Massen am Petersdom oder auf dem Petersplatz. Die berühmteste Nonne des 20. Jahrhunderts wird in den Kreis der Heiligen erhoben. Was wurde da nicht alles gemacht und getan? Aber ich dachte, ihr Lieben, hier läuft was grundlegend verkehrt. Hier läuft was grundlegend daneben. Nicht wir Menschen sprechen noch so tolle Menschen wie die Mutter Teresa heilig. Gott allein spricht heilig. Und er spricht alle die heilig, die ihr Leben Jesus Christus anvertrauen. Selbst die Chaotengemeinde in Korinth. Schaut mal, wie Paulus sie anspricht. Ihr Heiligen. Nicht? Das ist unsere Stellung als Kinder Gottes. Geheiligt vor Gott. Und dann unendlich geliebt, heißt es hier. Gottes Herz schlägt für dich und mich wie das Herz eines guten Vaters und einer wunderbaren Mutter für ihr Kind schlägt, für ihre Kinder schlägt. Ich will nur kurz auf die zwei verlorenen Söhne, Lukas 15, eingehen. Lest es mal, wie Jesus erzählt, wie dieser Vater dem einen entgegenrennt, als er ihn kommen sieht. Er rennt ihm entgegen, er tut das Gewand hoch und rennt ihm entgegen. Er macht sich lächerlich. Er sieht nicht mal aus wie der gestandene Gutsherr. Er macht sich lächerlich vor den ganzen Knechten und seiner Familie. Aber das ist ihm egal, weil seine Liebe übersprudelt und er freut sich, dass der verlorene Sohn heimkehrt. Und dann feiern sie ein großes Fest und dann sieht er, dass da in der Ecke der ältere Sohn steht und dass der nicht mitfeiern kann. Und was macht der Vater? Er geht ihm nach. So wie dem einen verlorenen Sohn entgegengerannt ist, so geht er nun dem zweiten verlorenen Sohn, der immer so treu war, aber innerlich sich doch von Gott verabschiedet hatte, geht er nach und versucht, ihm zurechtzuhelfen. Das ist die Liebe Gottes. Die kriegt Füße, die kriegt Hände, die spricht. Wie haben wir es, Kinder Gottes, gut? Und ich möchte es gerne zusammenfassen, bevor wir auf die Kleidungsstücke zu sprechen kommen, mit diesem Bild. Wenn das in unsere Seelen, in unsere Herzen tropft, dass wir erwählt sind, ihr Lieben, das gibt uns Sicherheit. Sicherheit in einer unsicheren Welt. Manchmal auch in einer unsicheren Beziehungswelt. Geheiligt zu sein, das schafft Reinheit im Leben. Danke, Herr. Und geliebt zu sein, schenkt Wertschätzung. Ich bin erwählt, geheiligt und geliebt. Das ist meine Identität in Christus. Wollen wir das neu in unser Herz sacken lassen? Aber auch das andere. Der neben dir sitzt, der mit Jesus lebt, der hinter dir sitzt, der vor dir sitzt, neben den du dich nicht setzen würdest in der Gemeinde. Aber dein Kind Gottes ist, auch der ist erwählt, geheiligt und geliebt. Und Paulus sagt, weil das eure Stellung vor Gott ist, soll jetzt sich auch euer Miteinander in dieser Weise prägen. Ihr sollt von der Liebe Gottes berührt und erfüllt sein. Aber dann soll diese Liebe Gottes auch Auswirkungen haben in das Miteinander des Gemeindealltags hinein, in eure Beziehungen. Darum kleidet euch nun, so geht unser Bibelwort weiter. Wir würden heute sagen, werft euch entsprechend in Schale. Und jetzt haben wir uns auf 7, 8 und Karin hat sogar 9 Kleidungsstücke ausgemacht. Jetzt wollen wir sie mal miteinander anschauen mit dem nächsten Bild. Habt ihr sie hier durchnummeriert? Zieht die entsprechenden Kleider an, weil ihr von Gottes Liebe berührt und erfüllt sein dürft. Und die Kleidungsstücke lauten in tiefes Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit und Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Und das will Paulus nochmal vertieft wissen. Deshalb bringt er das Handeln, das vergebende Handeln Jesu ins Gespräch und sagt, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Wenn ihr diese Kleidungsstücke des Verhaltens auf euch wirken lasst, würdet ihr mir recht geben, es würde besser, um das Miteinander in der Welt zwischen Amerika und Nordkorea, zwischen China und Japan, zwischen wem noch? Es würde besser um unser gesellschaftliches Zusammenleben, es würde besser um unsere Ehe, Partnerschaften, Familien und auch um manche Gemeinde besser stehen, wenn wir diese Kleidungsstücke des Verhaltens tragen würden und einander schenken würden. Tiefes Mitgefühl meint barmherzig sein. Nicht kaltherzig werden dem anderen gegenüber. Glaubt mir, jeder hat eine Not, auch wenn er noch so biestig daherkommt. Unter jedem Dach ein Ach, hat ein älterer Bruder mir mal gesagt. Und es ist wahr. Jeder leidet unter gewissen Dingen. Schaffen wir es noch, mitleiden zu können mit der Not und der Sorge des anderen? Und vielleicht macht gerade seine Not und seine Sorge um etwas ihn so schwierig, so kantig. Bleibt einander barmherzige Samariter und lasst euch nicht auf dem Gemeindealltag der Straße links liegen. Das ist Mitgefühl. Freundlichkeit. Man könnte auch jetzt sagen, begegnet einander wohlwollend, sucht das Wohl des anderen. Praktisches Beispiel aus dem Alten Testament, wie jemand Freundlichkeit anderen erwiesen hat, indem er ihr Wohl gesucht hat. Isaak, der hat mehrere Brunnen gebaut. Der war handwerklich wunderbar begabt. Er baute mehrere Brunnen und überließ sie dann dem anderen, obgleich er sie selbst hätte gebrauchen können. Freundlichkeit, das Wohl des anderen suchen. Ihr Lieben, was könnte ein Brunnen sein, in Anführungsstrichen, was könnte ein Brunnen sein, mit dem du das Wohl des anderen förderst? Es kann ein ganz kleiner Brunnen sein, eine ganz kleine Sache, die beim anderen aber eine große Auswirkung hat. Das wäre Freundlichkeit. 3, 4, 5, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld. Ich fasse etwas zusammen. Wisst ihr, wenn wir jetzt eine Trauung hätten zu diesem Bibelvers, dann würde ich sagen, ihr Lieben, die ihr euch traut, bleibt bescheiden, damit ihr euch nicht scheidet. Bleibt bescheiden, damit ihr euch nicht irgendwann scheidet. Die Bescheidenheit, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Auch in der eigenen Überzeugung, im eigenen Recht, in der eigenen Meinung. Bescheidenheit. Nicht, dass man keine Positionen, keine Meinungen haben dürfte, aber wie trete ich damit auf im Miteinander? Nehmt Rücksicht aufeinander, habt Geduld, verliert sie nicht. Sprüche 14, Vers 29 hat mir mal schwer zu schaffen gemacht. Wer geduldig ist, der ist weise. Wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit. Ihr Lieben, ich bin so oft ungeduldig. Da offenbare ich meine Torheit, sagt mir Gott. Ich möchte nicht dumm sein. Ich möchte nicht meine Torheit offenbaren. Wie kann ich das ändern? Indem ich Gott bitte, schenk mir mehr Geduld. Lass den Heiligen Geist so in mir, an mir arbeiten, durch die Umstände, die mich treffen, dass ich Geduld lerne. Meine Frau könnte jetzt sagen, wo es mich am meisten herausfordert zurzeit, geduldig zu sein. Die letzten beiden Kleidungsstücke, Nachsicht und Vergeben. Wenn man die Kleidungsstücke zusammenfassen möchte mit dem nächsten Bild, dann könnte man sagen, bisher könnten wir zusammenfassend sagen, tragt euch in euren Sorgen und Nöten. Ihr sollt euch auch ertragen, in den Schwächen und in Geduld ertragen. Aber dann kommt das Letzte, ihr sollt euch auch vertragen. Das ist die Nachsicht und die Vergebung. Und genauso wie Jesus uns vergeben hat, soll ich auch dem anderen vergeben. Ja, das ist so schwer. Das hört sich auf dem Papier gut an. Und das würde ich jedem anderen auch raten. Aber wenn es mich betrifft, Herr, können wir eine Ausnahme machen. Du weißt doch, es geht nicht, kann ich nicht, kriege ich nicht hin. Ehrlich gesagt, will ich auch nicht, Herr. Petrus ging es mal so. Wie oft soll ich jemanden vergeben, der mir Unrecht tut? Herr, 7-mal nicht, aber dann ist genug. Ihr kennt's, oder? Jesus sagt 70-mal 7-mal. Sprung in den Alltag. Ich glaube, jeder von uns hat ein Erfrischungsdeo, oder? Ihr müsst jetzt nicht die Marke nennen. Ich verrate meine auch nicht. Aber wir achten darauf, dass wir ein Erfrischungsdeo für unseren Körper haben. Ihr Lieben, es gibt auch ein Erfrischungsdeo für unsere Beziehung. Das wird hier genau angesprochen bei Petrus und Jesus. 70-mal 7-mal. Es gibt ein Erfrischungsdeo für Körper, das heißt 8-mal 4. Ich weiß nicht, wer das nutzt. Aber es gibt ein Erfrischungsdeo für Beziehung, das heißt nicht 8-mal 4, sondern 70-mal 7. 70-mal 7-mal sollen wir erfrischend die Beziehungen neu gestalten, indem wir einander vergeben. Bin ich bereit, dieses Erfrischungsdeo 70-mal 7 wieder einzusetzen in der Beziehung zu einem anderen? Lebt entsprechend eurer Stellung und der Liebe zu Gott. Zieht diese Kleidungsstücke an. Und jetzt kommt am Ende, jetzt sind wir wieder am Ende unseres Bibelverses, von dem wir gestattet sind. Tragt vor allem aber das Band oder den Gürtel der Liebe. Bekleidet euch mit dieser Liebe. Sie ist das Band, mit dem alle Kleidungsstücke zusammengehalten werden, zu einer vollkommenen Einheit. Gürtel, Band. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Gürtel trägt, aber Gürtel haben immer eine Funktion, nicht? Beim Mann sehr funktional, er hält die Hose am richtigen Platz. Wobei die jüngeren Leute heute die Hosen gerne eher weiter unten tragen, keinen Gürtel brauchen. Bei einer Frau verleiht ein Gürtel eher Glanz und vielleicht auch ein bisschen Grazie, schenkt Haltung. Aber wie dem auch sei, ob er Halt oder das gewisse Etwas oder Haltung oder Grazie verleihen soll, dieser Gürtel trägt einen besonderen Namen. Und Paulus sagt Liebe. Und ihr ahnt es schon oder wisst es auch, das ist nicht irgendeine beliebige Liebe, die hier angesprochen ist. Das ist diese besondere Form der Liebe, die von Gott herkommt und mit der Gott uns liebt, die Agape-Liebe. 2, 3 Streiflichter dazu. Das ist die Liebe, die das Beste für den anderen sucht, in Klammer, auch wenn es schwerfällt. Auch wenn es schwerfällt. Das ist die Liebe, die sich nicht erst an den Qualitäten des anderen entzündet. Ich liebe dich, weil du so schön bist. Ich liebe dich, weil du mir so viel Gutes tust. Ich liebe dich, weil du mich liebst. Das ist nicht diese Liebe. Diese Liebe, von der hier gesprochen wird, ist eine Liebe, die nicht erst eine Qualität beim anderen suchen muss und braucht, um lieben zu können, sondern sie liebt den anderen einfach, weil er da ist. Einfach, weil es ihn gibt. Spüren wir, wie groß die Liebe Gottes ist? Sie schenkt, auch wenn sie nichts geschenkt bekommt, sie gibt, auch wenn sie nichts bekommt, das ist die Liebe Gottes, die Liebe Jesu. Bei Jesus könnte man sogar so sagen, er ist ja die personifizierte Liebe Gottes. Er verkörperte die Liebe Gottes auf Erden in Reinkultur. Liebst du so sehr, dass du bereit wärst, für andere zu sterben? Jesus sagt ja. Liebst du so sehr, dass du bereit bist, für andere zu leben? Jesus sagt ja. Wisst ihr, und von dieser Liebe leben wir. Jeder einzelne von uns. Und weil wir von dieser Liebe leben, sollen wir sie einander, so gut es geht, weitergeben mit diesen Kleidungsstücken. Und die Liebe ist es, die die Einheit schafft, die die Einheit zusammenhält. Die Liebe ist es, ihr Lieben. Kann es etwas Schöneres geben als Kinder Gottes, die in dieser liebenvollen Einheit unterwegs sind? Und sich in Liebe tragen, ertragen und vertragen. Und andersrum gesagt, kann es etwas Traurigeres geben, als wenn diese Liebe brüchig wird, aufgelöst wird, sich verliert, sich verflüchtet. Ich möchte diese Predigt beenden mit diesen kleinen Illustrationen, die ich hier aufgebaut habe. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, was sollen diese Mikados, was soll der Stuhl? Die Mikado-Stäbe sollen die Kleidungsstücke darstellen, die wir zu tragen haben. Oder ihr seid die, wir sind diese Mikado-Stäbe, die diese Kleidungsstücke tragen. Und das rote Band ist das Band der selbstlosen Liebe, die nun mal alles zusammenhält. So mit Gottes Hilfe unterwegs zu sein, in guten Zeiten, ja, da fällt es leichter, die Liebe Gottes weiterzugeben. Aber es ist auch eine Botschaft für die schwierigen Zeiten, wo man herausgefordert ist, wenn es um die Liebe Gottes geht, im Miteinander, so unterwegs zu sein. Denn ich glaube, das wisst ihr alle auch und ich muss es gar nicht vorführen. Wenn dieses Band der Liebe, wenn das hier gelockert wird, wenn hier dran gezogen wird von beiden Seiten, wenn es brüchig wird, wenn es durchgeschnitten wird, wenn es einfach runtergezogen wird und sagt, das brauchen wir nicht. Ihr wisst, was mit den Stäben passiert. Ihr wisst, was mit dem Miteinander passiert, nicht? Dann fallen die Stäbe auseinander, da fallen die Beziehungen auseinander, da bricht das Miteinander auseinander. Und jetzt möchte ich zum Stuhl kommen, weil mir geht es oft so, wenn ich einen Predigttext erarbeiten darf, und ich sage bewusst darf, ist ein Vorrecht, sich mit dem Wort Gottes beschäftigen zu dürfen, dafür Zeit zu haben. Dann komme ich mir manchmal vor, als müsste ich mich erst mal hinsetzen und müsste jetzt eine Zeit haben, wo ich persönlich drüber nachdenken kann, was es für mich bedeutet. Nicht nur für die Gemeinde, in der ich jetzt predige, sondern was es für mein Leben, für mein Glaubensleben bedeutet. Und diese Zeit möchte ich euch jetzt heute Morgen auch ein Stück weit schenken. Und schaut mal, der Stuhl, wo er steht. Er steht zum einen zwischen diesem Kunstwerk. Ich glaube, der Norbert hat es sicherlich gemacht, nicht? Ich bin geliebt. Das ist genau der erste Teil unserer Botschaft heute. Ich bin erwählt, ich bin geheiligt, ich bin geliebt. Von der Liebe Gottes sich neu berühren lassen. Dahinschauen und sagen, Herr, danke, dass das mir gilt. Und das kann mir keiner rauben. Diese Identität in Christus kann mir keiner nehmen. Und das gilt übrigens auch für den anderen, nicht? Danke, Herr, dass der andere ebenso geliebt, geheiligt und erwählt ist. Was bedeutet das für meinen Umgang mit ihm? Und dann schaue ich hier und sehe den zweiten Teil der Predigt, die Kleidungsstücke und das Band, das alles zusammenhält und dass es doch auch zerbrechen kann und brüchig ist, man darauf Acht haben muss, dass die Einheit bleibt. Und dann freue ich mich, wo ich das erlebt habe. Im Miteinander. Freundlichkeit, Mitgefühl, Nachsicht, Vergebung. Wo etwas von der Liebe Gottes im Miteinander deutlich wurde. Aber ich werde auch traurig, wo ich merke, da bin ich schuldig geworden. Da bin ich Leuten die Liebe Jesu wahrlich schuldig geblieben, indem ich nicht mitgefühlt habe, indem ich nicht nachsichtig war, indem ich nicht geduldig war. Ich bin jetzt seit Freitag hier als Pastor zusammen mit dem Erich. Es ist heute mein erster Gottesdienst mit euch als Pastor. Gott schenkt uns 2 Jahre zusammen. Wisst ihr, ich würde mir wünschen, dass wir in diesen 2 Jahren, was es heißt, in der Liebe Gottes zu wachsen, von der Liebe Gottes berührt zu werden und die Liebe Gottes untereinander vermehrt, verstärkt zu erleben. Ich würde mich freuen, wenn wir in 2 Jahren sagen könnten, das ist uns gelungen. Da hat Gott seinen Segen gegeben und dazu waren viele von uns bereit. Und jeder Einzelne könnte etwas erzählen, wo der andere nachsichtig war, der andere geduldig war, vergebungsbereit war, versöhnungsbereit war, wo das Band der Liebe uns zusammengehalten hat. Ich bete dafür, dass Gott uns das im Miteinander in diesen 2 Jahren schenkt. Aber jetzt mache ich den Platz frei, damit jeder sich selber ein klein wenig für die nächsten 2 Minuten gedanklich draufsetzen kann und ihr euch mit Gott ins Gespräch begebt über die Liebe, die Gott für euch hat und die Liebe, die wir einander geben sollen. Jürgen, ich darf dich bitten.